Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Ein Mann stößt eine Frau und ihren 8-jährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Die Frau kann sich noch retten, das Kind wird vom Zug überrollt und getötet. Das ist gestern passiert und seitdem wird viel berichtet über die Tat, vor allem aber über den Täter. Die Bild-Zeitung zum Beispiel, die schreibt heute auf ihrer Titelseite, Zitat, Täter kommt aus Eritrea. Und auch viele andere Medien nennen die Herkunft des mutmaßlichen Täters. Ist nur die Frage, warum ist die Nationalität wirklich so wichtig? Unter anderem das möchte ich diskutieren mit Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Guten Tag, Frau Mika.
Guten Tag.
Sie erwähnen auch die Nationalität in Ihrer Zeitung und im Netz. Erklären Sie doch mal, warum Sie das tun.
Also vielleicht sage ich noch einen Satz davor.
Gerne.
In der Regel versuchen wir in der Frankfurter Rundschau uns tatsächlich an die Richtlinie des Presserats zu halten. Und der Presserat hat ja gesagt, nach einer langen Debatte vor einiger Zeit, dass die ethnische und religiöse Zugehörigkeit eines Verdächtigen oder eines Täters nur dann genannt werden soll, wenn es ein begründetes öffentliches Interesse gibt. Und das finde ich übrigens auch völlig richtig. Inzwischen ist es aber so, dass in der Hinsicht alle Dämme gebrochen sind. Also hier in diesem Fall ist es noch etwas Besonderes. Man hätte sozusagen den ethnischen Hintergrund des Täters kaum unter der Decke halten können, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man das denn gewollt hätte. Denn es gab ja sehr viele Augenzeugen, die natürlich auch darüber berichtet haben. Und die Polizei gibt eben die Herkunft des Täters auch an, also hat sie gestern sofort angegeben. Und dadurch entsteht natürlich eine Gemengelage, wo es auch seriösen Medien eher zum Vorwurf gemacht wird, so nach dem Motto, sie unterdrücken Informationen, wenn sie nicht sagen, das war ein Schwarzer und der kam aus Eritrea.
Ja, jetzt gab es ja in Ihrer Zeitung auch einen Kommentar heute in die Richtung, dass es eben tatsächlich jetzt nicht alleine um den Täter auch gehen soll. Sie haben daraufhin viele Reaktionen von Ihren Leserinnen und Lesern bekommen. Was sagen die?
Also unsere Leser und Leserinnen haben diesen Kommentar sehr geschätzt, aber andere Reaktionen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht zu unseren unmittelbaren Umfeld, also zu unseren Abonnenten oder Lesern gehören, haben diesen Kommentar natürlich verdammt und mit Hassmails kommentiert und nach dem Motto, seid doch nicht so naiv, macht doch mal die Augen auf. Selbstverständlich ist es keine Hetze, die von rechts kommt, weil der Täter keinen deutschen Pass hatte und eine andere Hautfarbe, steht doch endlich mal dazu und so weiter und so weiter. Also sehr brutale, hässliche und unschöne Reaktionen. Nur auf den Hinweis hin, dass es so eine grauenhafte Tat ist, dass man doch bitte mal innehalten soll und nicht gleich loshetzen soll, wie Alice Weidel es von der AfD getan hat.
Nun sind Sie ja in Frankfurt, die Frankfurter Rundschau sitzt logischerweise dort. Wie beobachten Sie das? Sie waren heute selber am Hauptbahnhof und waren dementsprechend vor Ort. Wie beobachten Sie aus diesem Blick die Berichterstattung der anderen Medien über das Thema?
Was uns hier in der Redaktion sehr beschäftigt hat, ist, dass das Thema, das uns hier alle total bewegt hat. Also wir haben nicht nur gestern sehr lange darüber diskutiert, sondern auch heute Morgen sofort weiter diskutiert. Wir fragen uns alle, wie kann ein Mensch so etwas machen? Was treibt ihn? Was sind die Motive? Was ist der Hintergrund? Und gleichzeitig löst es natürlich auch bei uns als Journalisten eine persönliche Betroffenheit aus. Auch wir haben schließlich Ängste und die sind berechtigt, dass man sich fragt, wie muss ich mich jetzt auf dem Bahnhof verhalten? Kann ich überhaupt noch nah an einen Bahnsteig gehen? Ich glaube, solche Fragen sind völlig normal und uns haben sie in jeder Hinsicht umgetrieben. Gleichzeitig haben wir aber beobachtet, dass in vielen Medien dieses Thema einfach nach unten gerutscht ist. Also es bestimmt heute keineswegs noch die Schlagzeilen. Es ist nicht das Top-Thema. Andere Themen sind sehr viel wichtiger. Und ich halte das nicht für ein Zeichen dafür, dass auch andere Medien ein Stück innehalten und sagen, jetzt müssen wir erstmal Ruhe einkehren lassen. Wir wissen noch ganz wenig. Der Täter hat sich bisher nicht zu seinen Motiven geäußert, sondern dass dieses Thema, so grauenhaft die Tat auch ist, in diesem ganzen Nachrichtenumschlag, der wahnsinnig schnell geworden ist, schon ein gutes Stück wieder verschwunden ist.
Meint Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Vielen Dank fürs Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Medias Res.
In Afghanistan hat am Wochenende der Wahlkampf begonnen für die Präsidentschaftswahlen in 2 Monaten. Eine wichtige Wahl wird das, bei der es um die Zukunft des Landes geht. Allerdings hat es in den vergangenen Tagen auch schon den ersten Anschlag gegeben, der mutmaßlich mit der Wahl im Zusammenhang steht. In der Nähe des Büros eines Vizepräsidentschaftskandidaten mit über 20 Toten. Und auch sonst gibt es immer wieder Anschläge und Überfälle, vor allem von Seiten der radikal-islamischen Taliban. Da stellt sich die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten trotz dieser Gewalt und trotz Bedrohungen über den Wahlkampf berichten können. Das bespreche ich jetzt mit unserer Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich. Also Frau Dietrich, ist da eine freie, umfassende Berichterstattung überhaupt möglich in Afghanistan?
Nein, ganz frei und umfassend bestimmt nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, worüber berichtet wird. Also im Fernsehen zum Beispiel gab es jetzt schon Debatten von den Kandidaten. Da gibt es Expertenrunden, die darüber diskutieren, welcher Kandidat für was steht. Aber die Menschen im Land, die können ja noch nicht einmal in allen Teilen des Landes abstimmen. Also rund 50% der Landesfläche wird von den Taliban kontrolliert. Die sind ja gegen demokratische Wahlen. Da wird es in einigen Gegenden noch nicht mal Wahlurnen geben. Gestern zum Beispiel hat ein Kollege von uns in Kabul getwittert, fast überall auf der Welt ist der Morgen nach dem Start des Wahlkampfes davon geprägt, dass die teilnehmenden Leute ein wenig müde sind, vielleicht haben sie einen Kater, aber sie sind auch voller Energie auf die nächsten Wochen und schauen dann, wie der Wahlkampf wird. Bei uns in Afghanistan haben wir am Tag darauf nur Verlust und Beerdigung. Also von daher ist es insgesamt sehr schwierig in Afghanistan.
Spricht die Organisation Reporter ohne Grenzen davon, dass das vergangene Jahr für Journalisten das tödlichste Jahr seit 20 Jahren war, seit dem Ende des Taliban-Regimes. Heißt das, dass auch jetzt im Wahlkampf Journalistinnen und Journalisten direkt betroffen sind von dieser Gewalt oder zumindest von Drohungen?
Ja, auf jeden Fall. Afghanistan hat auch Reporter ohne Grenzen gesagt, war zum Beispiel im letzten Jahr auch das gefährlichste Land weltweit für Journalistinnen und für Journalisten. Das ist jetzt im Wahlkampf natürlich nicht weniger. Es gibt also nicht nur Drohungen, mindestens 15 Journalistinnen und Journalisten sind letztes Jahr auch getötet worden, und zwar gezielt getötet worden, nicht weil sie zufällig bei irgendwelchen Anschlägen dabei sind. Es gibt ja auch ganz perfide Anschläge, zum Beispiel letztes Jahr in Kabul auf einen Sportclub. Als dann die Medien eingetroffen sind, um zu berichten, gab es dann eine zweite Explosion. Das hat wahrscheinlich die Sicherheitskräfte zum Ziel gehabt, aber die ganzen Medienschaffenden waren eben da, um über diese Explosion zu berichten, und da sind dann eben auch viele umgekommen. Oder vor kurzem haben die Taliban auch ausdrücklich alle Medien gewarnt, weil im Moment sind so Anzeigen der Regierung in Zeitungen und auch im Fernsehen, die geschaltet werden, die sich gegen die Taliban richten. Da sagen die Taliban, wenn ihr das hier weiter verbreitet, dann steht ihr als nächstes auf unserer Anschlagsziele. Auf der anderen Seite geht es aber genauso. Es gibt korrupte Politiker, Warlords, die nicht gerade zimperlich sind. Die wollen ihre Machenschaften ja auch nicht gerne in der Zeitung lesen. Und vor allen Dingen in den ländlichen Regionen bringen sich viele Journalisten hier echt immer noch in Lebensgefahr.
Und bedeutet das auch, oder haben Sie zumindest diesen Eindruck, dass sich von diesen Drohungen dann auch viele Journalistinnen einschüchtern lassen?
Einige auf jeden Fall schon. Also es gibt schon einige, die auch mir dann erzählt haben, dass sie schon wie so eine Art Selbstzensur vornehmen. Wir haben auch schon einige von unseren Kollegen gesehen, die einfach ausgewandert sind, um dann ihre Familie zu schützen. Aber es gibt ehrlich gesagt auch ganz tolle, großartige Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Ich war mal in Kabul bei dieser ganz beliebten Radio-Morning-Show, die im ganzen Land gehört wird. Übersetzt heißt sie so viel wie "Mach deine Stadt sauber". Die ist vor vielen Jahren als so eine Art Problemlöser-Sendung on Air gegangen. Und da rufen den ganzen Tag über Leute an, erzählen, was bei ihnen gerade nicht läuft. Und die Moderatoren rufen dann zum Beispiel bei Politikern an und fordern on Air nach Lösungen oder nach Versprechen. Das funktioniert echt ganz gut. Und die Moderatoren sind sogar so wagemutig, haben sie mir erzählt, die machen mittlerweile auch Witze über die Taliban.
Das klingt ja erstmal so aus deutscher Perspektive zumindest ziemlich verwunderlich. Ist das aber vielleicht mit dieser Radiosendung ein Beispiel dafür, dass sich die Lage der Medienlandschaft insgesamt einfach verbessert hat in Afghanistan so über die letzten Jahre?
Ja, so über die letzten Jahre auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, von wo man schaut. Seit dem Fall der Taliban natürlich auf jeden Fall. Da gab es überhaupt keine Pressefreiheit, sondern nur Staatspropaganda. Da haben mir ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch schon erzählt, wie sie zu Taliban-Zeiten ganz heimlich die BBC gehört haben. Das war so die einzige objektive Quelle, die die überhaupt hatten. Das war für viele überhaupt ein Anreiz, auch Journalistin oder Journalistin Afghanistan zu werden. Und seitdem hat sich wirklich eine große, vibrierende Medien Landschaft entwickelt, aber man muss eben leider sagen, mit heftigen Gefahren verbunden für die Journalistinnen und Journalisten, weil die Drohungen eben manchmal auch tödlich enden für die.
Sagt unsere Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich über den Wahlkampf in Afghanistan und auch über die Lage der Medien in dem Land ganz generell. Vielen Dank. Und das ist ja auch schon wirklich interessant, dass Sie haben es gehört, dass da durchaus eine lebendige Medienlandschaft gibt, zumindest in Teilen in Afghanistan. Das heißt, dass wir da gerade vielleicht auch so ein bisschen ein Klischee widerlegt haben. Ja. Und weil wir gerade schon dabei sind beim Klischee widerlegen, machen wir damit doch jetzt mal nahtlos weiter. Und zwar mit unserer kleinen Sommerserie, in der wir uns mit Ländern beschäftigen, in denen es um die Pressefreiheit deutlich besser steht, als wahrscheinlich viele Menschen hier in Deutschland so glauben. Zum Beispiel ist das so in Costa Rica. Der mittelamerikanische Staat, der liegt im Pressefreiheitsranking von der Organisation Reporter ohne Grenzen sogar noch vor Deutschland. Wie das kommt, berichtet Anne Demmer.
Journalisten werden nur selten körperlich angegriffen, bedroht oder auf andere Weise eingeschüchtert. Der Staat mischt sich auch nur selten in Berichterstattung ein, schreibt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen auf ihrer Internetseite über Costa Rica. Dafür hat Costa Rica den Platz 10 auf der Rangliste von 180 Staaten bekommen. Das Land habe einiges dafür getan, sagt Emma Lisano vom Journalistenverband in Costa Rica. Costa Rica ist ein demokratisches Land. Wir haben in unserer Geschichte wichtige politische Entscheidungen getroffen. Es werden Bürger- und Menschenrechte geachtet. Die Pressefreiheit ist grundlegend für die Konsolidierung einer Demokratie. Doch nicht alles ist ganz so rosig. Zwar können Journalisten in Costa Rica frei arbeiten, doch die Arbeit der Reporter konzentriere sich vor allen Dingen auf die Städte, kritisiert die Medienwissenschaftlerin Andrea Méndez Montero von der Universidad de Costa Rica. Diejenigen, die weit ab von den Ballungszentren leben, finden ihre Themen in den Massenmedien nicht wieder. Wir haben eine Umfrage durchgeführt. Die Menschen wünschen sich mehr Medien in ihren eigenen Gemeinden. Durch diese Konzentration auf die Städte würde das Informationsangebot und die Meinungsvielfalt deutlich eingeschränkt, so Méndez Montero.
90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental.
6:59 nos vamos. Fernando, ya viene nuestra voz con doña Amelia Rueda.
Manténganse en Monumental. Muy buenos días.
Die Medien des Landes befinden sich in den Händen einiger weniger einflussreicher Eigentümer, sodass der Medienpluralismus bedeutend eingeschränkt ist, schreibt auch Reporter ohne Grenzen in seiner Bewertung.
Indigenas, grupos organizados de mujeres.
Menschen, die auf dem Land leben, die indigene Bevölkerung, Frauen, sie kritisieren immer wieder, dass ihre Interessen, ihre Meinungen, ihre sozialen Kämpfe nicht von den Medien aufgegriffen werden. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen, ausgeschlossen. Sagt die Medienwissenschaftlerin Andrea Méndez Montero. Genau aus diesem Grund hat Joaquín Tapia ein Problem mit dem Ranking von Reporter ohne Grenzen. Der 37-jährige Journalist arbeitet für die Organisation Centro de Comunicación Voces Nuestras, die sich für die Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzt.
Los rankings de los países siempre suelen ser muy crueles.
Die Platzierung der Länder auf der Rangliste der Pressefreiheit ist sehr merkwürdig. Seit einigen Jahren wird die Idee verkauft, dass Costa Rica das glücklichste Land der Welt ist. Das beeinflusst die Bevölkerung und den öffentlichen Diskurs über das Glücklichsein. eine konsolidierte Demokratie. Aber es ist sehr bedauerlich. Wir sollten hinterfragen, was ist wirklich Pressefreiheit? Was bedeutet Pluralismus? Wie kann man Costa Rica auf Platz 1 in Lateinamerika setzen, wenn die Politik verhindert, dass bestimmte soziale Akteure nicht ihr Anliegen artikulieren können? Das hat Auswirkungen auf die Demokratie.
Die Organisation Centro de Comunicación Voces Nuestras setzt genau da an, will gegensteuern, erklärt Joaquín Tapia.
El Centro de Comunicación Educativo Voces Nuestras se distingue de los medios comerciales en Costa Rica.
Wir unterscheiden uns von den herkömmlichen kommerziellen Medien in Costa Rica. Wir machen unser Radioprogramm mit Stimmen aus der Landbevölkerung. Sie kommen in den Massenmedien kaum vor. Wir haben ein Programm, das nennt sich Voces Nuestras, unsere Stimmen. Das ist ein regionales Programm mit Korrespondenten, die überall verteilt sind.
Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras.
Das Korrespondentennetzwerk von Voces Nuestras erstreckt sich über ganz Mittelamerika und Mexiko. Die Radiosendungen können im Internet oder in den Community-Radios gehört werden. Sie werden aber auch den kommerziellen Sendern kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wir wollen kritische und unbequeme Themen auf die Agenda setzen. Die kommerziellen Medien verkaufen Informationen wie eine Ware. Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die man ansonsten nie hört, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wir von Voces Nuestras wollen versuchen, Brücken zu bauen, damit die verschiedenen sozialen Akteure ihre Themen, ihre Botschaften senden können, auch in den traditionellen Massenmedien.
Para poder posicionar su mensaje.
Und wenn das klappt, ist ja vielleicht noch ein besserer Platz drin für Costa Rica sogar in der Rangliste der Pressefreiheit. Aber mit Platz 10 ist das Land ja schon jetzt sowas wie eine überraschende Perle der Pressefreiheit. Und deswegen ist der Beitrag von Anne Demmer auch Teil unserer gleichnamigen Serie, die Sie mit allen bisherigen Folgen online finden bei uns auf deutschlandfunk.de/mediasres oder wie die Stimme von Google sagen würde.
deutschlandfunk.de/mediasres.
Mediasres, toll. Knapp daneben, aber naja, trotzdem ist es ja so, dass diese Computerstimmen inzwischen ja schon ziemlich realistisch und vor allem auch menschlich klingen. Das weiß jede und jeder, die oder der eine Sprachassistentin benutzt. Alexa zum Beispiel von Amazon oder auch Siri von Apple oder Cortana von Windows. Wie diese Stimmen genau funktionieren und auch überhaupt erst entstehen, das erklärt jetzt unser Autor Stefan Römermann.
Eine Stimme komplett vom Computer erzeugen zu lassen, ist gar nicht so leicht. Anfangs haben Programmierer dafür versucht, Geräusche zu erzeugen, die in etwa wie einzelne Laute und Silben klingen. Diese Geräusche wurden dann vom Computer zusammengesetzt zu einzelnen Worten, erzählt Linguistikprofessor Bernd Möbius von der Universität des Saarlandes und Experte für diese sogenannte Sprachsynthese.
Und es klang schlimmer als Roboter in sehr alten Science-Fiction-Filmen.
Ein Beispiel für diese Technik ist die Stimme des verstorbenen Physikers Stephen Hawking.
Though almost every theoretical physicist agrees with my prediction that a black hole should glow like a hot body.
Seit es möglich ist, Ton- und Sprachaufnahmen zu digitalisieren und auf dem Computer abzuspeichern, arbeiten die Forscher aber praktisch nur noch mit Aufnahmen von echter menschlicher Sprache.
Das heißt, wir machen Sprachaufnahmen und wir verwenden diese Sprachaufnahmen wieder. Wir schneiden die auseinander und kleben sie neu zusammen. Das ist so die grundlegende Vorgehensweise.
Dafür engagieren Forscher und IT-Firmen dann in der Regel ausgebildete Profisprecher, wie zum Beispiel Olivia Powell. Sie hat vor ein paar Jahren Sprachaufnahmen für eine Computerstimme gemacht, die auf Samsung-Mobiltelefonen benutzt wird.
Ich bin gecastet worden, also angesprochen worden von einem Tonstudio, ob man mich da beim Casting mit reingeben kann. Habe ich gesagt, ja.
Dass sie mal als Computerstimme quasi in Millionen Hosentaschen stecken würde, hätte sich Powell damals nicht träumen lassen. Doch sie wurde ausgewählt und musste dann über mehrere Wochen täglich stundenlang Sprachaufnahmen in einem Münchner Tonstudio machen.
Ich bekam einen Text, der bestand aus verschiedenen Sätzen, die meistens überhaupt keinen Sinn gemacht haben.
Dazu bekam sie ganz genaue Vorgaben, wie sie bei Satzzeichen sprechen sollte.
Und das muss immer gleich klingen. Das klingt zwar total langweilig, aber das ist wahnsinnig anstrengend.
Monate nach den Sprachaufnahmen kam schließlich das erste Telefon mit ihrer Computerstimme auf den Markt.
Tippen Sie zweimal mit zwei Fingern, um die benutzerdefinierte Aktion auszuführen.
Komplett zufrieden ist Powell mit dem Ergebnis aber nicht.
auf der einen Seite habe ich mich gefreut, auf der anderen Seite dachte ich, du klingst wie ein schlecht gelaunter Roboter, so ein Mist.
Durch die gewollt monoton klingenden Sprachaufnahmen war es technisch zwar vergleichsweise einfach, eine brauchbare Computerstimme zu basteln, aber die meisten Menschen sprechen eben doch mal etwas schneller, mal etwas langsamer, betonen hier ein Wort oder gehen mit der Stimme nach oben oder nach unten. Deshalb werden inzwischen deutlich aufwendigere Sprachaufnahmen gemacht, bei denen die Sprecher auch vergleichsweise natürlich sprechen sollen, erklärt Sprachwissenschaftler Möbius.
Das sind mittlerweile zig Stunden, das kann noch an die 100 Stunden werden. Das hat sich in den letzten Jahren massiv gesteigert.
Extrem schnelle Computer werten die Sprachaufnahmen dann aus und versuchen, Muster zu erkennen und die natürliche Sprachmelodie möglichst gut nachzubilden. Forscher und IT-Profis programmieren dafür nur noch den Lernmechanismus und füttern den Computer dann mit möglichst vielen Stunden an Sprachaufnahmen. Heraus kommen am Ende erstaunlich menschlich klingende Stimmen.
Gestatten, Cortana. Ich bin deine persönliche Assistentin.
Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert.
Ich bin dein Google Assistant. Ich kann für dich Erinnerungen anlegen, den Weckruf stellen und einen Timer starten.
Die Profisprecher in Deutschland sehen die immer besser klingenden Computerstimmen mit sehr gemischten Gefühlen. Denn diese werden für die menschlichen Sprecher inzwischen auch zur Konkurrenz. Zum Beispiel bei Telefonansagesystemen, für die bisher oft noch professionelle Sprecher gebucht werden. Außerdem kann es für die Sprecher durchaus zum Problem werden, wenn Alexa, Cortana oder der Google Assistant plötzlich auf Millionen von Geräten mit ihrer Stimme spricht, sagt Christina Pucciata vom Verband Deutscher Sprecher, die unter anderem auch beim Deutschlandfunk Nachrichten und Verkehrsmeldungen spricht.
Und damit ist meine Stimme in dieser Art von Produkt in Anführungsstrichelchen verbrannt. Also werden vielleicht andere Technikunternehmen sagen, nein, solange du so klingst wie diejenige oder dasjenige, kann ich dich nicht mehr einsetzen.
Außerdem seien die Profisprecher für die Sprachaufnahmen teilweise mit vermeintlich hohen Pauschalpreisen und undurchsichtigen Vertragskonstruktionen getäuscht worden.
Dass den Sprechern teilweise gar nicht bewusst war, was sie damit alles verkauft haben, nämlich langjährige Nutzungsrechte, Verschwiegenheitsklausel, Exklusivität, Tageshonorare und so weiter, dann sieht der Betrag unheimlich groß aus. Und wenn man dann genau schaut, dann hat man für 5 Jahre sich viele andere Arbeitsmöglichkeiten verbaut.
Um das zu verhindern, hat der Sprecherverband Anfang des Jahres Empfehlungen und Leitlinien für solche Sprachaufnahmen herausgegeben. Sie sollen sicherstellen, dass die menschlichen Stimmen von Alexa, Siri und Co. zukünftig in jedem Fall fair bezahlt und behandelt werden.
Stefan Römermann war das über Sprachassistentinnen, die inzwischen ganz schön menschlich klingen, was an der modernen Technik liegt und auch an den Sprecherinnen, die ihnen ihre Stimme leihen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und unsere Schlagzeile zu Mittwoch lautet: Berliner Polizei alarmiert durch die Autobrände. Denn der Hintergrund ist, in nahezu jeder Nacht brennen in Berlin inzwischen Autos. Allein in der letzten Nacht wurden 11 Autos angezündet, direkt vor Wohnhäusern in Kreuzberg, sodass es also auch wirklich sehr gefährlich war für die dort lebenden Menschen. Die Hintergründe sind weitgehend unklar. Es könnten politisch motivierte Taten sein, aber es kann auch einfach Vandalismus sein. Die Polizei ist jedenfalls höchst alarmiert und hat ihre Ermittlungen ausgeweitet.
Werner Heiducek war einer der bekanntesten Schriftsteller der DDR, dessen wohl wichtigstes Buch Tod am Meer ein Jahr nach seinem Erscheinen verboten wurde, wegen angeblicher antisowjetischer Propaganda. Nun ist Werner Heiducek gestorben, weswegen wir nach den Nachrichten im Büchermarkt an ihn und auch an sein Werk erinnern. Medias Res gibt's morgen wieder ab 15.35 Uhr. Bis dahin können Sie uns ja zum Beispiel bei Twitter folgen, da heißen wir DLF Medien. Ich bin Christoph Sterz und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Dienstag.